Hallo, liebe Freunde, und herzlich willkommen zu unserer heutigen Ausgabe der Beyond Page Views News für den Monat Mai.
Viel GA4 war dabei.
Ja, von wegen alles neu macht der Mai. Also viele alte Themen, weil ne, GA4 ist jetzt schon ein alter Hut. Aber wir haben noch ein paar andere Sachen gefunden.
Was denn zum Beispiel? CSP,
wir haben über CSP, ist auch ein alter Hut, Mist. Wir müssen aber über was Neues geredet haben.
Privacy Controls,
ganz neu. Und wir haben über die Auswirkung geredet. Wir haben was für Bastler, ein oder zwei Sachen.
Ja.
Und ein oder zwei Worte der Warnung, wie immer. Und bis gleich.
Viel Spaß.
Beyond Page Views. Der Analytics-Podcast mit Markus Bersch und Michael Janssen.
Hallo, willkommen zurück und rein in die News-Folge oder wie wir die ab jetzt in den nächsten Monaten wahrscheinlich nennen können, in die Google Analytics-Sprechstunde. Oder besser gesagt, die Google Analytics 4-Sprechstunde, weil es ist jetzt einfach im Moment natürlich sehr, sehr viel los in diesem Bereich. Aus Gründen. Aus den Gründen, die wir ja letzten Monat auch schon mit fast einem Monat Verspätung thematisiert haben. Insofern legen wir gleich los. Und wir ist wie immer hier aus Mönchengladbach, der euch wohlgeneigte Markus Bersch, und auf der anderen Seite in Köln. Und es ist etwas heller als in Gladbach, hoffe ich, weil hier geht gerade die Welt unter oder ging gerade die Welt unter. Der liebe Michael, hallo Michael.
Hallo Markus. Ja, hier ist es ganz okay. Das Wetter regnet ein bisschen, aber soll uns ja nicht stören in unserem virtuellen Studio. Jetzt bei der Aufnahme.
Ja, wir sind hier angekommen bei unserem. Wir kriegen jetzt im Moment, ja, gestern hatten wir es nachmittags, heute nachmittags. Wir kriegen jetzt jeden Nachmittag einmal Weltuntergang.
Ja, nennt sich in Südostasien Regenzeit.
Ja, hier ist das ganz gut, finde ich. Ich habe vorgestern dann noch irgendwie eine Stunde mit Schlauch im Garten gestanden. Ja, das hätte ich mir eigentlich sparen können.
Ja, ich habe auch gesehen, du hast Katzen angepflanzt im Garten.
Ja, genau. Die wachsen und gedeihen da jetzt ganz gut. Ja. Frische Katzen.
Ja, dann lass uns mal hier ein bisschen Housekeeping, ein bisschen sauber machen.
Genau, machen wir das mal. Also als erstes vielleicht noch als Primer für die nächste Folge, die in ein paar Tagen dann erscheinen wird und unser Ding des Monats betrifft. Tatsächlich hatten wir ja letztes Mal gesagt, habt ihr überhaupt Bock auf diesen ganzen GA4, GTEC, und ist das überhaupt ideal zum Datensammeln, vielleicht auch für Server-Side oder nicht Server-Side? Und zwei Leute haben ja gesagt.
Nee, bei mir auch noch zwei oder drei haben auch mir per LinkedIn haben Bescheid gesagt, also ja.
Wunderbar, auf Mehrheitsbeschluss machen wir jetzt genau dieses Thema.
Ja, wobei ich sagen muss,
wir sind uns gar nicht einig, was das Thema ist.
Genau, ich habe es ja ein anderes Thema gewesen, aber wir machen das wir machen das in der nächsten Folge in wenigen Tagen dann.
Genau, wir retten das irgendwie. Wir reden einfach über das, wo ich drüber reden wollte, und das, was der Michael verstanden hat, da reden wir auch drüber. Und dann
genau, Markus sagt uns, wie das Thema es eigentlich war. Und sonst haben wir ein Thema für die nächste Folge.
Richtig. Und dann habe ich noch eine Stolperfalle des Monats.
Immer mal wieder.
Ja. Aus dem Nähkästchen. Ich weiß, dass wir hier schon drüber geredet haben. Genau über den Fall eigentlich sogar. Mhm. Aber ich habe festgestellt, dass ich weiß nicht, ob euch das jetzt wirklich nutzt, weil ich habe davon gehört, ich habe darüber gelesen. Aber es muss einem selbst passieren. Ich bin über CSP gestolpert.
Content Security Policy.
Genau. Und zwar nicht in der typischen Form, wo man heißt, ja klar, geht der Hit nicht raus, weil er darf nicht. Oder klar, wird dieses Skript nicht geladen, weil es darf nicht geladen werden. War jetzt hier so das Problem, man durfte eigentlich alles, einschließlich irgendwie Google Tag Manager laden, aber der Google Tag Manager durfte keine JavaScript-Variablen evaluieren, weil er dazu eine relativ unsichere Funktion verwendet, was schon immer ein Kritikpunkt an der Art und Weise war, wie der Google Tag Manager arbeitet. Nevertheless, dieses Unsafe Evil fehlte dann halt in der, was man ungern, wenn man eine CSP aufsetzt, hinzufügt. Und das sorgt dafür, dass alle JavaScript-Variablen sich zu undefined auflösen. Egal wie komplex oder unkomplex die sind, alle JavaScript-Variablen kommen als undefined hinten raus. Und das kann sehr schnell auffallen oder sehr spät auffallen.
Wie lange hat es gedauert, Marco? Wie lange hat es gedauert bei dir?
Also die CSP war aktiv seit 10. Februar. Dann hat es ein bisschen gedauert, bis ich das in den Daten niedergeschlagen habe. Das war halt eine SPA, und dann hast du so ein typisches Problem, dass plötzlich dein Google Ads Traffic im Organic landet. Ja, irgendwann. Deine Conversions sind dann falsch zugeordnet. So, und da haben wir auch recht lange irgendwie dran rumgekaspert, und man sucht ja erst nach allen anderen Dingen. Mhm. Ne? So. Und dann sag mal, aber diesen Shift Richtung Organic, und habe ich gedacht, das muss eigentlich was damit zu tun haben, und dann ist man da gezielt irgendwie reingegangen und findet es auch, ne? Aber weil es funktioniert ja sonst eigentlich alles. Es ist ja nicht, dass das Tracking ausfällt. Es verschieben sich einfach nur Daten, weil du zufällig irgendwie dabei auf JavaScript-Variablen angewiesen warst, dafür zu sorgen, dass da ein Referrer nicht nochmal gesendet wird oder sonst was. Ne? Lange Rede, kurzer Sinn. Das ist ein weiteres Top-Argument dafür, möglichst keine JavaScript-Variablen zu verwenden, wo man eigentlich auch ein Custom-Template schreiben könnte. Die sind nämlich gegen dieses Problem immun.
Ja, mal kurze Frage. Sind das nur JavaScript-Variablen oder auch benutzerdefiniertes JavaScript?
Es sind nur JavaScript-Variablen oder benutzerdefiniertes JavaScript, wenn es diese Evil-Funktion okay. verwendet. Also Eval, nicht Evil wie böse. Ja. Aber es kommt hier aufs Gleiche raus. Ja. Ne? Also das ist halt Evil okay. ist Evil und deswegen darfst du das nicht machen.
Ja. Ich benutze relativ selten JavaScript-Variablen.
Ich sehr extensiv, muss ich gestehen. Ja, bin ein großer Fan. Aber also wenn es jetzt nicht zu viel Arbeit ist und man hat so eine CSP und man hat so 3-4 JavaScript-Variablen und es ist nichts Wildes, dann sind die schnell auf Custom-Templates umgestellt und dann kannst du da auch deine CSP so sicher machen, wie du möchtest.
Jo, aber die macht immer Probleme, die CSP.
Ja, ich fürchte schon.
Also Content-Security-Policy, wir reden hier nicht von der CMP, die ist auch doof. Die Content-Management-Plattform, alles mit 3 Buchstaben. Okay, das war Housekeeping.
Ja, jetzt haben wir uns im Housekeeping ein bisschen verquasselt. Dafür geben wir jetzt bei den Fundstücken Gas. Und das erste übergehe ich ganz schnell.
Nee, da müssen wir dabei bleiben. Fang erst mal an.
Ja.
Ist super wichtig. Es geht mir auf den Sack.
Also es ist eine der typischen, jetzt im Moment veröffentlichten Google Analytics 4 einrichten Anleitungen, die da jetzt in allen möglichen Blogs erscheinen, weil jeder ein Stück abhaben will von diesem Kuchen. Sag ich jetzt einfach mal ganz frech. Ja? Unterstelle ich jetzt diesem Ding hier auch wenn ich habe ja nichts gegen Seokratie und wer alles auch so dahinter steckt und da arbeitet. Aber ich finde diesen Beitrag insofern problematisch, als dass er ja nichts Falsches erzählt. Er erzählt ja jede Menge Dinge, die notwendig sind, um Google Analytics 4 einzurichten. Das ist aber bei weitem nicht alles, was erforderlich ist. Problem Nummer 1. Problem Nummer 2. Es werden einige Sachen auch völlig unreflektiert, sowas wie der Consent-Mode oder so, da abgefeiert. Und wenn ich so einer Anleitung folge oder mir das von jemandem implementieren lasse, der dieser Anleitung folgt, dann habe ich einfach keine gute Google Analytics 4-Implementierung. Deswegen finde ich das sehr, sehr schade, dass im Moment jetzt jeder meint, ich muss da jetzt draufspringen, weil alle brauchen GA4 und ich brauche Aufträge. Deswegen machen wir das jetzt.
Also darum, ich hab's gestern auf LinkedIn geschrieben. Google Analytics 4 lässt sich schnell implementieren. Man darf dann nur keinen Wert auf Datenschutz oder Datenqualität legen. Dann geht das. Weil allein sowas wie die Entschuldigung, ich darf hier ja nicht fluchen im Podcast, wie die Facebook-Click-IDs raussortieren, auch das muss man immer. Du hast ja ein Template für geschrieben, sehr schön. Muss natürlich überall eingebaut werden, die Page-Location ändern, du weißt nicht, wovon ich rede. Gucken wir nachher.
Ja, ja. Doch, nein, okay. Weiß ich.
Ja, auch sowas halt muss rein. Oder auch überhaupt Consent. Ich hatte die Tage ein paar Gespräche, wo wie Consent muss ich mich auch drum kümmern, dass das Tool funktioniert? Ja, auch bei GR4. Darum, das ist nicht mal kurz in einer halben Stunde eingerichtet. Jetzt hast du wieder doch, wenn man weiß, wie, vielleicht, aber.
Nee.
Das ist jetzt am Markus wieder. Nö, ist voll schnell.
Der Ruf ist besser als die Realität. Das ist.
Ja, das dauert. Dann auch die richtigen Einstellungen finden. Alleine diese 2 Monate versus 14 Monate und so. Überall sind kleine versteckte Sachen. Signals anschalten, ja oder nein. Welches Attributionsmodell hätte ich gerne? Will ich wirklich Data-Driven im Standard haben? Ich glaube, die wenigsten wissen, dass sie überhaupt Data-Driven eingeschaltet haben. Oder was meinst du, Markus?
Nö, ich glaube nicht, dass viele Leute in die Tiefen der Konfiguration reinklicken. Auch einer meiner Kritikpunkte ist ja auch, warum muss man die Konfiguration so aufteilen, ne? So, warum muss ich einen Teil unter Configure, einen Teil hier und so? Das ist doch total Banane. Dann wieder beim Data Stream muss ich wieder was einstellen. Ja. Also, don't get me started. Aber das ist eben, viele Sachen sind gut versteckt, deswegen guckt da auch kaum jemand rein.
Ja. Na ja, gut, okay. Dazu bitte hier nicht glauben, dass man das mal kurz einbauen kann.
Also, wie gesagt, nicht übel nehmen, aber man muss sowas auch mal sagen dürfen. Ja? Ich finde es schädlich, wenn Leute oberflächliche Anleitungen folgen. Komplexität kann man nicht immer weglassen.
Ich finde es schädlich, wenn Menschen oberflächliche Anleitungen posten.
Ja gut, vielleicht geht es hier um das Unknown Unknown. Vielleicht hat man einfach schon 15 Mal so GA4-Properties aufgesetzt und das hat alles wunderbar funktioniert. Ja. Dann kann man da auch drüber schauen. Weißt du, was ich meine?
Apropos.
Das ist ja überhaupt keine Bösartigkeit.
Nee, apropos, Mount Stupid.
Unterstelle ich hier auch.
Mount Stupid, kennst du ja auch, das Bild.
Kenn ich auch.
Gibt's da ein schönes Bild von? Also, dass man nicht von Mount Stupid redet, sondern von, also irgendwie was Positives formulieren, weil das ist ja vollkommen okay, dass man am Anfang nicht weiß, wie komplex Dinge sind.
Ja, ich weiß nicht, ob man das positiv ausdrückt.
Weil ich kenne das ja auch, man macht irgendwie 2 Stunden, liest man was und denkt, boah, jetzt weiß ich alles. Und am nächsten Morgen, wenn er dann stürzt man ab und merkt, okay, ich weiß noch gar nichts. Und dann, so wie ich seit Ewigkeiten in der Webanalyse, ich entdecke noch dauernd neue Sachen, wo ich denke, das gibt's auch noch. Und das auch noch. Und hier auch noch was.
Ja, schlimm ist das.
Ja. Ja. Und man wird nie wieder, wie gesagt, schon nie wieder diese Ruhe wie oben auf dem Mount Stupid erleben können, dass man glaubt, alles zu wissen.
Ja, ich bin
fertig. Ja. Von daher, ja. Okay.
Ich habe das durchgespielt.
Ja, das ist wird nie kommen. Okay.
Ja, jetzt haben wir uns überhaupt nicht verquatscht, aber macht ja nichts. So, nächster Punkt. Mehr Daten aus, also Daten aus mehreren GA4-Properties, was ja nicht uninteressant
genau, ist. Ja, genau, genau, weil GA4 hat jetzt ja keine Datenansichten mehr, beziehungsweise wenn ihr ein normaler Kunde seid und nicht 360, dann ist das alles in einer Property gesammelt, indem ihr die Daten auswerten wollt, entweder über die über das missratene User-Interface oder über die Explorations, wie auch immer. Ist es schwieriger, jetzt irgendwie Struktur reinzubekommen. Und da hat Energies Canvas ein Tool, was relativ selten genannt wird, finde ich, was Neues gebaut. Und die haben einen Blogpost, wie man es auch von Hand machen kann. Das heißt, ich mache es einfach, ich hole die Daten von Hand zusammen, exportiere die und bearbeite die dann. Oder ich mache das mit einem Google Analytics 4 oder mit BigQuery. Oder halt natürlich, man nutzt von Energies Canvas den Merger, um diese Daten zusammenzuziehen, damit man die alle wieder in einem Zugriff hat.
Ja, das sind alles gute Optionen. Blöd ist halt, dass man auf jeden Fall irgendwelche Umwege gehen muss, ne? Also wir können so lange schreien, wie wir wollen, sowas wie Views werden wir nicht mehr kriegen.
Naja, mit den Subproperties bei 360 ist es ja...
Da kostet es dann auch Geld.
Ja, die 150.000, ne? Also ich weiß nicht, wer es war, okay.
Aber irgendjemand hat mal irgendwo in einem Interview zugegeben, dass eine der größten Designentscheidungen bei Universal Analytics das Thema der Datenansichten war. Weil die Leute legen dann 5, 6, 7 Datenansichten an, da sind Daten drin, die zu 99% alle gleich sind. Und trotzdem werden die halt mehrfach gespeichert und kosten Speicherplatz. Und das ist einfach Kosten, die man sich sparen will. In einem neuen System hätte man jetzt hingehen können, hätte sagen können, wir speichern es irgendwo und referenzieren es dann. Es ist in dieser Datenansicht und jener Datenansicht. Das wäre vielleicht die einzige Lösung, wo ich denke, vielleicht macht man sowas mal. Aber es verkompliziert ja so viele Dinge, dass ich das auch nicht glaube. Also ich denke, wenn du das haben willst, wirst du einfach in Zukunft Geld bezahlen müssen. 360 hast du dann deine Subproperties und Judis. Und alle anderen müssen mit dem leben, was da ist und müssen dann filtern oder Vergleiche
anlegen. Oder irgendwie anderen Workarounds bauen, so wie den mit der 1 Million, der kommt ja nachher noch, der Workaround, der ist auch ganz schön.
Genau, ja, oder Data Studio oder ja. Bla bla. Oder wir lassen es überraschen, ja. Ne? So, aber.
Apropos Daten, was machen wir mit den Daten, die jetzt wegfallen, Markus?
Ja, die Daten, die wirklich ganz weggehen, von denen wir wissen, dass die weggehen, nämlich die von Universal Analytics, da ist halt die Frage, brauche ich die wirklich nein. noch? Die gute Nachricht ist für die meisten, ist die Antwort nein.
Wenn die letzten 10 Jahre nicht reingeschaut haben, müsst ihr es jetzt auch nicht machen.
Ja, nein, aber für den Fall, dass ich jetzt sage, so, ich habe jetzt, weiß es nicht, ich möchte in irgendwelchen Zeitstrahlen, die ich in Data Studio habe, wenigstens irgendwie auf einem bestimmten Aggregationslevel monatlich irgendwelche Kennzahlen mir noch irgendwo in ein Google Sheet reinspeichern, damit ich das als Datenquelle dazu blenden kann, um irgendwelche längeren Zeitlinien zu bauen, dann kann man das ja machen. Also man kann Daten exportieren, das ist nicht das Problem. Rohdaten werden die wenigsten haben. Ein paar Leute haben sich vielleicht diese Rohdatendimensionen irgendwann eingebaut und hätten die dann vielleicht ab einem gewissen Zeitpunkt. Aber das Exportieren von Daten ist, je nachdem, wie weit man zurückgehen will, irgendwann problematisch, weil auch nicht alle Dimensionen schon immer da waren. Also muss man dummerweise genau planen, was will ich denn überhaupt mit den Daten nachher machen? Das bestimmt nachher, welche Daten ich brauche. Selten ist es nur eine Tabelle, man braucht oft mehrere. Und dann, wenn man das alles geplant hat, kann man die Daten dann eben auch abrufen. Und dazu habe ich auch was geschrieben bei mir im Blog. Und ich habe sogar nochmal das gute alte R ausgepackt und habe dann nochmal dann den Export da angeworfen, weil Zugriff auf die API ist halt über viele Dinge einfach, aber wenn man jetzt viele Sachen vielleicht auch automatisiert oder noch mehrfach runterladen will, braucht man irgendetwas und da fand ich das jetzt für mich zumindest den am einfachst zu vermittelsten Weg, wenn man einfach ein Skript weitergeben und laden
benutzt. Ich meine, Supermetrics hat auch irgendwas rausgebracht, um irgendwo hinzuschieben, glaube ich.
Ja, würde sich anbieten, weil die ja diese Konnektoren überhaupt haben, ne? In die eine Richtung, die andere Richtung. Das heißt,
und ich glaube,
das ist bestimmt auch nicht die einzige Möglichkeit, das über die API zu machen oder den Query Explorer. Aber der Punkt ist, wie auch immer man es technisch macht, es braucht diese Vorbereitung. Du musst dir einfach überlegen, welche Dimensionen und Metriken brauche ich und zwar in welcher Granularität. Das ist mit einer Tabelle nicht zu beantworten, weil es diesen Rohdatenzugriff nicht gibt, aus dem ich mir im Prinzip alles wieder zusammenbauen kann.
Tja.
Ist halt so. Apropos verloren gehen, Michael.
Apropos verloren geht. Letztes Mal haben wir gelobt, hey, Privacy, alles cool, GTA 4 bietet viel mehr Privacy-Möglichkeiten und so. Und da hat sich Curry Underwood hat sich mal beschäftigt, was geht eigentlich verloren, wenn ich das Ganze abschalte und so, oder welche Daten betrifft das eigentlich? Das bedeutet, was passiert eigentlich, wenn ich Signals abschalte? Was kann ich denn dann eigentlich noch machen, solche Sachen? Dann beschäftigt er sich. Weil, ist das richtig, Markus? Ich bin ja zu wenig da drin, aktuell Signals. Überhaupt keine Remarketing-Listen, wenn ich Signals abschalte?
Weiß ich nicht.
Das stand da drin, das fand ich sehr, also das war für mich so, ups, das war.
Ja, da, wenn das da steht, wird das wohl
das stehen. Weiß ich nicht, da würde ich, das würde ich nicht so unterschreiben. Aber, ja.
Ja, wahrscheinlich, weil Signals ist ja eben auch im Prinzip, das ist ja die Double-Click-Brücke, die du dann da einschaltest. Mhm. Ne? So. Wo dann eben der eingeloggte User und dann synchronisieren, Schwätz und Laber. So. Und ohne Double-Click-Cookies ja kein Third-Party-Cookie und kein ohne Third-Party-Cookie keine Wiedererkennung des Besuchers auf anderen Websites und ohne das kein Remarketing. Insofern klingt das logisch eigentlich. Mhm. Es kann aber natürlich sein, dass du Signals ausschaltest, irgendwas anderes einschaltest und trotzdem wieder ein Double-Click.
Das hätte ich halt eigentlich
dass du Signals
gedacht,
bekommst. Ja. Das könnte wieder sein. So war es bei Universal, ja.
Aber ne? Scheinbar nicht mehr.
So, aber die werden hier einfach gesagt haben, willst du es nutzen, mach Signals an. Ja, Arschloch. Das kann schon sein. Entschuldigung, habe ich
was gesehen. Genau. Ja. Ansonsten auch, was ist dann mit Location und Device-Data, was ist da alles drin und so ein bisschen, schreibt der dazu. Ruhig mal durchlesen und Markus, wie sieht's aus? Device-Data, schaltest du das ab?
Brauche ich nicht.
Warum nicht?
Weil ich ja nicht
selbst. Achso, okay, du machst das dann.
Also bei mir ist die Anbindung ja eh bei meinem eigenen Server und da ist meine IP drin und immer das gleiche Device, weil das Informationen sind, die mich einen Scheißdreck interessieren, deswegen sende ich sie gar nicht
dahin.
Das dazu.
Ja. Ich überlege dann gerade, ich habe das selber auch noch nicht abgeschaltet. Ich hab's nicht abgeschaltet, Mobile Traffic erkennen damit. Funktioniert das dann noch? Wenn ich kein Device habe?
Wenn du keine Device-Daten hast, dann hast du wahrscheinlich kein Betriebssystem, dann hast du wahrscheinlich auch kein Mobile. Es sei denn, du hast noch sowas wie Viewport, aber das ist
natürlich
keine Ahnung, weiß ich nicht.
Screen Resolution ist raus.
Ja.
Also Browser ist raus, User Agent.
Das sind alles Device-Daten, die sind dann alle weg, ne? So, und insofern.
Ach nee, Operating System meiner Versions ist raus.
Ach so, meiner Versions. Ja gut, dann sind die Major Versions ja noch drin, dann weißt du ja doch, ob du
mobil bist. Und Plattform das gleiche, ja. Und es ist natürlich nicht in die Vergangenheit, nur in die Zukunft geht das.
Ja, sowieso. Also es werden keine Daten rückwirkend vernichtet. Ausnahmsweise.
Okay.
Gut.
Du bist dran.
Ja, ich habe hier bei Cardinal Pass, genau wie du natürlich auch, ich war einfach nur schneller und habe es deswegen reingeschrieben, gefunden, ein Thema zum, also ein Blogbeitrag, ein gar nicht so langen Blogbeitrag zum Thema, warum du jetzt unbedingt auf Google Analytics
umsteigen
musst.
Unbedingt.
Die Argumente sind die stets gleichen, ne? Also wenn du es jetzt nicht machst, dann hast du keine 12 Monate Vergleichsdaten, so, wir dürfen anzweifeln, wie wichtig das ist und wie vergleichbar die Daten sein werden, wenn sich Google Analytics 4 in der Zwischenzeit vielleicht noch ein paar Mal was Neues einfallen lässt, wie man Sessions oder User berechnet, was in der Vergangenheit schon passiert ist. Und natürlich auch sowas wie, du kannst dann jetzt schon anfangen, irgendwie, da habe ich mit Michael auch im Vorfeld schon drüber geredet, finde ich mal ganz gut, so ein Lippenbekenntnis. Wenn du es jetzt machst, dann hast du jetzt schon Daten und dann kannst du jetzt hingehen und anfangen, Schritt für Schritt deine Dinge, die du jetzt im Moment in Universal Analytics machst, nachzuvollziehen in GA4 und dann kannst du immer erstmal GA4 benutzen und brauchst dann Universal Analytics nur noch als Fallback. Das ist so die Theorie. In der Praxis heißt das immer in meiner Erfahrung, du fängst an irgendwas, versuchst es, nimmst du extra einen einfachen Fall, versuchst das dann irgendwie nachzubauen in GA4 und läufst gegen so viele Wände, dass dir der Kopf wehtut und sagst, ich fange halt erst im Herbst wieder an. Genau. Deswegen auch dein Tipp, ja wahrscheinlich vorher Herbst, sich gar nicht großartig mit GA4 zu befassen. Es sind halt noch so viele Stolpern.
Ja, und wir hoffen also.
Es ist nicht, dass man damit nicht arbeiten kann, aber es gibt halt so viele Stolpern.
Und ich hoffe, dass die Oberfläche noch besser wird bis Herbst. Das ist ja so meine Hoffnung. Hey.
Nicht nur die Oberfläche muss besser werden. Ja. Aber wir haben ja, wie gesagt, über, glaube ich, bei GA4 letztes Mal schon sehr unstrukturiert drüber gemeckert, dass alles so scheiße ist. Machen wir jetzt nicht.
Noch nicht zum nächsten springen, Markus. Lass uns mal kurz bei dem Artikel bleiben.
Ja, ich wollte ja auch sowieso darauf hinaus, dass da ein Argument drin ist in diesem Artikel, das ich interessant fand und wo ich gar nicht weiß, wie ich das einzuschätzen habe. Weil die sagen, wenn du jetzt schon anfängst, das zu implementieren, dann sammelst du jetzt schon Daten und dann fängt die Maschine schon an zu lernen. Und dann ist das Machine Learning nachher, wenn du selber damit anfängst zu arbeiten, ist die schon viel schlauer, wie wenn das nicht so wäre. Und ich überlege mir die ganze Zeit, hat das Hand und Fuß oder ist das totaler Unsinn?
Ich glaube, es ist Unsinn, oder? Also ich kann mir nicht vorstellen, dass ich im nächsten Jahr auf die Daten von heute zugreifen muss für Machine Learning.
Markus, wenn du jetzt zuhörst, schreib uns einen Kommentar. Ich hätte dich vielleicht im Vorfeld einfach der Sendung noch fragen sollen, aber wie immer ist dieser Aufnahmetermin sehr kurzfristig zustande.
Das war jetzt übrigens kein Selbstgespräch von Markus Bersch.
Nein, ich meine Markus Stahn.
Genau, deshalb. Aber was in dem Artikel, den du verlinkt und den vorgestellt hast, mit drin ist, ist ja die Reihenfolge, finde ich sehr spannend. Also du musst nur 3 Schritte machen, um das sauber zu machen. Schritt Nummer 1 ist, du machst Dual-Tagging. Schritt Nummer 2 ist, du überlegst, was du eigentlich implementieren möchtest. Ich denke, das sollten wir vielleicht vorher machen, vorher überlegen. Und das Feintunen dann als an Punkt 2. Und ansonsten sagen die Team, ab dritter Schritt ist dann das Team mitnehmen. Aber ich würde Dual-Tagging nur, um da den Page-View mitzuziehen, finde ich nicht so sinnvoll. Aber wir schauen mal. Okay, damit kämen wir zum nächsten Punkt. Und zwar
ja, genau.
BigQuery.
Und zwar, wie können wir das 1 Million Export-Limit zu BigQuery, das tägliche
Export-Limit? Genau, es können pro Tag nur, apropos Export-Limit, ich habe die Tage wieder gehabt, die Kardinalität, die liebe ich ja in den Reports. Das ist ja die Pest, wenn man zu viele Sachen mitschickt, dass dann, für die, die das nicht kennen, möglichst wenig verschiedene Daten schicken, möglichst viel identische Daten schicken, sonst wird es richtig schlimm in den Reports. Hast du die Erfahrung auch schon gemacht?
Ja, aber über dieses Standard-Dataset, auf dem alle Reports erstmal in diesem Standard-Reporting-Bereich basieren, müssen wir, glaube ich, auch nochmal separat renten. Oder die reparieren es einfach. Aber im Moment ist
es
einfach so.
Ja, also es
und Kardinalität gehört halt mit zum
Ja, und
sollte es aber nicht.
Sollte es für eine UI oder für generell ein System im Jahr 2020 nicht mehr dazugehören, ja. Aber es ist halt so, aber so für diejenigen, die das Problem noch nicht kennen, wenn ihr bei zum Beispiel bei dem Page Screens fällt schnell auf, finde ich. Wenn da irgendwie oben dann Other steht, wenn ihr euch 30 Tage anschaut und da ganz viel zusammengefasst ist, dann ist das ja ganz schön. Dann denkt ihr, ja, dann mache ich einfach den Zeitraum kürzer auf einen Tag, dann ist das Other weg. Nein. Das wird dann nur größer. Wir hatten das jetzt bei einem Fall, wir hatten, glaube ich, bei 30 Tagen irgendwie ein paar tausend URLs. Und wenn wir es auf einen Tag gestellt haben, blieben nur noch 2 URLs übrig und der Rest war Other. Das war ein Online-Shop mit ganz vielen Seiten.
Ich hatte auch letztens so ein Ding. Ich weiß, ich habe 15 verschiedene Events gesendet und nehme eine Tabelle und sehe davon 7 und einen Eintrag Other. Was eben, haben wir beim letzten Ding des Monats schon gesagt, nicht daran liegt, dass die Kardinalität in den Daten, die du betrachtest, hoch ist, sondern einfach nur die Kardinalität in einem anderen Feld, die vielleicht auch diese Sache betrifft, wie zum Beispiel die Page Location, die ja mit diesem Event zusammenhängt, die ich da gesendet habe. Ja. Und absolute Hölle, darf so nicht bleiben.
Apropos, ja. Markus, wenn man den Configuration Tag nur fordert als Page, kann man ja die Page Location gar nicht überschreiben sauber. Damit das Facebook-Clicker die zu mir wegkommt und sonstiges.
Ich habe aufgehört, dem Config-Tag zu erlauben, Page-Views zu senden, weil ja auch alle Felder und so weiter, und ich habe lieber selber Kontrolle über die Event-Properties, die sonst nämlich vom Konfigurations-Tag gesendet, im Prinzip nachher von allen anderen Folge-Events geerbt werden und so. Nächste Baustelle, wo wir nicht drüber
reden. Ja, nicht benutzen. Ich habe letztens irgendwo gelesen, dass 2 Analytics jetzt parallel nicht so gut funktionieren.
Also 2 GA4s auf einer Seite.
Ja, trotz getrennter GA4-Tags. Ich glaube, wir kommen noch zu dem Beitrag, glaube ich. Aber erstmal, okay. Also erstmal, wir zurück zum 1-Million-Limit. Ihr dürft
also
pro Tag
BigQuery 1 Million
Zeilen pro Tag.
Export-Limit.
Und
es sei denn, ihr nehmt den Intraday-Export, der kostet richtig Geld, da könnt ihr ja reinballern.
Ja, aber das halt 1 Million ist halt, danach ist Schluss, ansonsten 360 kaufen. Aber für die meisten reicht, glaube ich, 1 Million. Aber wenn, da gibt es zum Beispiel die Idee, man kann auch einfach dann parallel tracken in 2 Systemen, wie so ein Workaround. Ja.
Genau, ja, in mehrere Datastreams aufteilen und das dann irgendwie. Nee. Ich weiß nicht. Ich würde keinen dieser Wege gehen wollen, die da aufgezählt sind, außer vielleicht zu überlegen, ob man das Hitvolumen, was man da sendet, wirklich reduzieren kann. Ja. Auch im Zeitalter jetzt der ganzen automatischen gesammelten Events überall. Gibt's viel Potenzial, um das Hitvolumen zu reduzieren, wenn man diese 1 Million wirklich knackt.
Ja, man muss ja halt im Blick behalten, aber das sagt die Oberfläche dann ja beim Export. Ja. Okay.
So, jetzt habe ich nochmal. Ich habe nochmal ganz tief Luft geholt und Also ich muss immer, wenn ich sowas wie Google Analytics und illegal zu nah beieinander sehe irgendwo, egal was es ist, ein Blogbeitrag, eine Überschrift, dann kräuselt sich mir immer was. Ich kann auch diese komische Grafik, die so irgendwie durch so Social Media geprügelt wurde einige Wochen lang, kann ich auch nicht
mehr. Welche denn?
Mit irgendeinem komischen Boot da irgendwie so.
Ach so.
Irgendwie
ach, das ist doch hier von so einem anderen deutschen Anbieter hier für Trekkinglösungen.
Ja, von irgendeinem anderen. Ich weiß nicht, ob die das selber erfunden oder auch nur
weiter. Ja, ich glaube, das hatte ich, glaube ich, auch benutzt dann für mein Posting.
Ja. Das ist aus irgendeinem Grund, ist das egal. Jedenfalls, also Google Analytics und illegal, ist so eine komische Diskussion und wir sollten sie auch nicht führen, weil wir ja keine Anwälte sind. Und ich finde aber, man sollte sich, wenn man es noch nicht getan hat, wir reden ja ständig über irgendwelche Aspekte davon, hier so laienhaft, aber über diese ganze Gemengelage so ein bisschen auf dem Laufenden halten. Und da tut sich auch dauernd was. Ne? Jetzt sind sie wieder mit diesem komischen Risk-Based-Ansatz, sind sie gescheitert und so weiter. Und ich fand jetzt eigentlich diesen Blogbeitrag bei Piwik Pro, der dieses ganze Thema, was ist überhaupt das Problem und warum ist das für die ein Problem und für andere vielleicht weniger, das relativ sauber, finde ich, dokumentiert haben. Auch natürlich mit einem eigenen Interesse dahinter. Aber ich fand, für Piwik Pro haben die sich viel Mühe gegeben, da relativ objektiv zu bleiben, dabei zu beschreiben, wo das Problem eigentlich ist und speziell halt für Google Analytics. Und wenn ihr dann umsteigwillig genug seid, dann könnt ihr euch das Ding, was ich eingerückt habe, dazu noch von Matomo reinziehen. Da steht nämlich im Prinzip drin, dass Google Analytics eigentlich gar nichts kann. Ja, ein schöner Beitrag über Google Analytics Limitationen, wo dann einfach alle Limits aufgezählt werden, so als gäbe es die woanders nicht. Ja, auch so Limits wie, dass in irgendwelche Felder nur 255 Zeichen reingehen können. Oh mein Gott! Ja, wird dann da irgendwie auch verkauft, also kannst du gar nicht mitarbeiten. Den fand ich wiederum so als Kontrast zu dem Ding von Piwik Pro.
Der war schön. Ach so, der war kacke. Nee, der war schön zu lesen. Ich fand den, war lustig.
Ja, der ist auf jeden Fall kurz.
War erheiternd. Könnt ihr auf jeden Fall in den Shownotes, ihr wisst, unter termfrequenz.de im Bereich Beyond Pages findet ihr das. Kann man sich ruhig mal zu Gemüte führen und denken, okay, kann man machen.
Genau. Aber dieser Tage ist es wirklich schwierig, nicht zynisch zu werden. Also wer nicht schon von Grund auf zynisch ist, dann wird's, glaube ich, gerade. Okay. So. Nächster Punkt, wo wir zynisch werden können, wäre dann.
Ja, ich wollte gerade noch was anderes sagen, aber ich glaube, das lasse ich raus. das muss ich nochmal, ich glaube, das ist schon tausendmal hier erwähnt im Podcast. Wenn ihr Probleme damit habt, Google Analytics DSGVO-mäßig einzusetzen, dann schmeißt doch bitte, wenn ihr es rausschmeißt, auch Google Ads mit raus. Oder, Markus?
Das fände ich cool.
Nee, weil das ist doch genau. Ist die gleiche Baustelle, nur ein anderer
Name. Ja.
Und dieses immer, nee,
die meisten,
nee, wir dürfen das nicht. Und dann, aber dann Google Ads feuern, ja.
Die meisten Knallerargumente, die es halt gibt, gehen halt eben entweder Richtung Tracking im Allgemeinen oder im Speziellen halt Google. Und wenn du sagst, Google Analytics ist mir zu heiß, kannst du kein Google Ads mehr machen.
Eigentlich auch
kein Bing nicht Tracking. Ads. Darfst gerne noch Ads schalten, wenn du willst, aber Tracking
kannst keine Erfolgsmessung mehr.
Ja, kannst du ja dann wieder über Umwege machen. Conversion Upload, dies, das, sonst noch was. Es gibt ja immer noch Mittel. Aber das normale Google Ads Tagging dann
oder,
im
oder Remarketing oder so. Nee, okay, das wollte ich nur kurz gesagt haben. So, okay.
Habe ich aber auch nicht den Fall.
Was, dass jemand Google Analytics rausschmeißt?
Dass jemand sagt, so Google Analytics ist mir so heiß, baue ich jetzt aus, aber die ganze andere Scheiße lasse ich drin. Hab ich noch
nie. Doch, das habe ich immer mal wieder auch häufig in Gesprächen gesagt, ja, können wir das DSGVO-konform einsetzen? Und sage ich, hey, bei euch läuft Clarity. Haben wir sonst noch irgendwelche anderen Probleme, außer jetzt Google Analytics DSGVO-konform zu machen? Naja. Okay, dann zur tollen Erfindung Consent Mode.
Genau, passt ja auch jetzt super.
Auch vom Corey Underwood, der macht schöne Sachen, der macht schöne Veröffentlichungen, finde ich. Der erklärt mal, was bedeutet eigentlich Consent Mode, ist das überhaupt sinnvoll? Und ich kann mich, glaube ich, mal nur hier nochmal wiederholen. Mir ist keine Realität bekannt, in der man den Consent Mode legal einsetzen kann. Also jetzt ohne Consent.
Mit so einem harten Wort wie legal bin ich echt
vorsichtig.
Ja. Ne? So, aber im Sinne des Datenschutzes ist das Ding einfach nicht. Das kann ich ganz klar sagen.
Ja, okay, gut, dann sind wir.
Und es löst auch keine Probleme, die man hat mit Consent oder Nicht-Consent. Das kann man, glaube ich, auch ganz klar sagen. Weil es keinen Unterschied ergibt, außer dieser blöden Client-ID am Ende des Tages. Und jetzt, seit die Daten auch in BigQuery landen, kann man sich auch nicht mehr rausreden mit, ja, ich krieg die ja nicht, die krieg ich ja nur Google. Google soll die ja nicht kriegen, die Leute haben nicht Ja gesagt. So.
Deshalb,
ja, aber was macht der Consent Mode? Steht
genau. Im lest es euch ruhig durch und guckt mal, was da nicht passiert oder was nicht passiert und so. Und eigentlich.
Und was da alles fließt.
Ja, und dann werden halt so.
Denk mal kurz drüber.
Da werden halt Daten übertragen, aber die werden anschließend ganz schnell gelöscht, steht dann da. Gleich nachdem sie verarbeitet wurden, werden sie gelöscht. Ja, egal. Wir werden schon wieder zynisch. Sollten wir nicht machen.
Außer du hast sie im BigQuery, da bleiben sie dann ja. Aber egal. Was ich als nächstes Fundstück rausgenommen habe, ist so ein bisschen, ich war mir nicht sicher, ob ich das machen soll oder nicht, habe ich gedacht, mach's trotzdem. Wir haben ja letztes Mal schon gesagt, Migrationstools sind scheiße. Aber ich finde, ein Migrationstool zu benutzen, um sich anzugucken, was gibt es überhaupt zu migrieren, oder Migrationstools zu verwenden, die dir die Vorbereitung vereinfachen, indem sie dir einfach sagen, guck mal, das sind deine ganzen Kombinationen von Events, tritratrulala, ohne dass ich mir jede Menge Sachen exportieren muss oder so, ist ja alles gar nicht so verkehrt. Und dann gibt's ja vielleicht noch ein paar andere Tools, die irgendwie im GA4-Umfeld sind und die gar nichts mit Migration zu tun haben. Und ein paar davon sind halt von jemandem, der bei Google arbeitet und so freundlich ist, trotzdem bei GitHub ein paar inoffizielle Google-Tools bereitzustellen. Dazu gehört das Migrationstool aus unserer letzten Sendung, aber eben noch ein paar andere. Und ich dachte, wir nehmen das jetzt hier nochmal zum Anlass, auf seine GitHub-Seite zu verlinken, wo es eben sehr viele hilfreiche, also sehr viele, jetzt im Moment irgendwie vier. Als vier, sind nur die vier gepinnten, ne, so, die vier gepinnte Repositories anbietet, die sich alle irgendwie mit GA4 und Google-Daten auseinandersetzen.
Sagen wir Analytics.
Oder Analytics, genau. Weil auch Universal Analytics Tools sind dabei, die mir aber bei der Migration wieder hilfreich zur Seite stehen können. Ja.
Wichtig, das ist nur sein persönliches Profil, das sind nur die gepinnten Sachen, nicht seine Repositories. Weil ich habe gedacht, als Max gepostet, man will ja mit dem Account sagen, kann ich auch selber anlegen, kann ich auch selber pinnen. Und
ja, ich bin mir aber relativ sicher, dass das, wenn ich es richtig verstanden habe, sind das Tools aus seiner Feder, die aber nur nicht auf seinem Account veröffentlicht werden. Insofern sind schon seine
verstehe
Sachen.
Verstehe ich jetzt schon. Ja? So.
Jo, das dazu. Also guckt da mal rein, wenn ihr so ein bisschen Bastlerherz habt. Sonst ist das natürlich nichts für niemanden.
Also das ist was für die Nerds, würde ich sagen, oder?
Also. Ja, also wenn ihr jetzt sagt, ich hab mich mal mit diesem Google Analytics for Sheets Plugin rumgeplagt und fand das scheiße, muss man sich damit gar nicht erst irgendwie, weil es im Prinzip alles der gleiche Käse.
Ich finde, der Name klingt relativ deutsch, ne?
Ja, muss aber nicht.
Nee, der sitzt auf jeden Fall in Brooklyn scheinbar. Ich habe gerade mal gegoogelt, habe ich gerade mal auf LinkedIn gefunden. Der Benjamin Kühn ist Brooklyn.
Kuhn, oder man weiß es nicht. So. Jedenfalls ist es ein Mensch, der gerne Tools auch anderen zur Verfügung stellt, und davon gibt es viel zu wenig. So. Was haben wir noch? Achso, du bist dran.
Optimize, nächstes.
Ja, geerbtes Thema, Optimize und
GA4 und Optimize funktioniert, würde ich auch schon noch nicht einsetzen. Du, Markus?
Ich hatte jetzt jemanden, der kam mit lauter, wie machen wir das jetzt mit Optimize und so weiter, und ich habe gesagt, keine Ahnung, müssen wir zusammen rausfinden, habe ich noch nicht gemacht, habe ich tatsächlich bis heute noch nicht gemacht.
Ich finde auch aktuell, bleibt es noch bei Universal, ist erstmal noch einfacher, ist sinnvoller meiner Meinung nach. Die Limits.
Ich bin auch gefragt worden nach nicht Optimize, sondern GA4 und Chameleon zum Beispiel, wie das funktioniert. Ich habe gesagt, weiß ich nicht, aber ich hoffe, es geht irgendwie, und dann weiß es der Chameleon-Support, aber ich habe es noch nie gemacht.
So, geht, andere Limits, ich glaube, statt 24 nur noch 10, Experimente parallel.
Ja, wenn das das einzige Problem ist, dann ist es ja wunderbar. Jedenfalls gibt es diesen Blogbeitrag, und der beschreibt, wie man es dann, ich werde den benutzen, wenn ich mich irgendwann dran machen muss an das Thema. Ich optimize aber auch weniger als du, glaube ich.
So.
Haben wir auch schon mal.
Du bist dran.
So, genau. Jetzt wieder was für Bastler, leider. Und es ist richtig basteln, so mit Monkey-Patching und allem, was dazugehört. Aber ich finde den Ansatz halt so toll. Ich mag ja sowieso alles, was David Vallejo macht, finde ich cool. Da will das so mein Bruder geheißen.
Ja,
der bastelt an den gleichen Dingen. Ja? So. Und was ich auch schon auf meiner Liste hatte, war so, was machen wir jetzt eigentlich, wenn wir keinen Custom-Task mehr haben? Und der hat sich dann eine Antwort überlegt. Es ist wirklich eine harte Antwort. Ich würde auch nicht hingehen und sagen, so, wenn ihr jetzt eine richtig fette Website habt und ihr lebt von eurem Custom Task, weiß ich nicht, ob das die belastbare und zukunftsträchtige Lösung ist. Aber wer gerne bastelt, der kann eben mit dieser Lösung einen Custom Task nachbilden, mehr oder weniger, der dann genauso wie der andere Custom Task auch im Browser läuft.
Okay, wir springen mal einen Schritt kurz zurück, Marco. Wir erklären mal kurz, was ein Custom Task ist.
Ja, ich wär's fast dazu
gekommen. Okay, nee, dann.
Und genauso wie ein Custom Task, den man im Google Tag Manager verbaut, hingeht und dir die Möglichkeit gibt, bevor ein Hit an Google Analytics rausgesendet wird, dann nochmal jede Menge Sachen fein zu tunen.
Zum Beispiel die Facebook
Tag ID
raushauen, als ein Beispiel.
Du kannst Dinge raushauen, du kannst Dinge reinbauen, du kannst Sachen umbauen, du kannst das ganze Eventmodell, so wie es im Custom Task, du hast jetzt eben nicht mehr dieses richtige Eventmodell aus dem Custom Task, aber du hast ja eben alle Informationen, die als Parameter rausgehen. Und an denen kannst du nochmal rumbauen. Und das machst du dann eben automatisiert, mehr oder weniger, genau wie in so einem Custom Task an einer zentralen Stelle, wo du alle Hits, die gesendet werden, einfach durchschickst, indem du, und jetzt kommt eben das Ding, was du dann schlucken musst, indem du dem Browser seine Funktion wegnimmst, mit dem der normalerweise Sachen verschickt und sagst so, pass mal auf, bevor du das machst, mach hier das noch. Ja, so. Und das ist so ein bisschen, das ist eine Kröte, die man schlucken muss. Aber also jede Technik, die einen Namen hat, so wie Monkey Patching, hat auch eine Daseinsberechtigung. Punkt. Mhm. Custom Task. Bastelt euch selber ein, wenn ihr Bock habt. Bei mir ist es auf jeden Fall auf der nächstes Wochenende ausprobieren Liste. Ich weiß nur noch nicht, welches Wochenende das sein wird. Jo.
Ja.
Jetzt haben wir noch was, was ich dir aufs Auge
gedrückt habe. Nee, hätte ich auch gehabt. Ist super. Also für diejenigen, die sagen, hey, ich hatte heute echt einen scheiß Tag, einfach das noch mal lesen als Webanalyst, was Analytics alles nicht kann oder wo das Problem bei GA4 ist. Toller Beitrag von Grossrunner zu 40 Gotchas, Limitation and Need to Knows zu Google Analytics 4. Hast du irgendeinen Lieblingsbeitrag da? Also irgendeinen Lieblingspunkt? Wir sind relativ kurz.
Ja, die Punkte selber sind relativ kurz, das stimmt. Ich habe keinen Lieblingsbeitrag. Es gibt aber so ein paar Sachen, wo ich noch nicht weiß. Also ich hätte mir gewünscht, die Liste wäre ein bisschen anders sortiert vielleicht oder sowas. So vielleicht, dass man die noch klassifiziert, die
Sachen von
Dingen, von denen man weiß, dass die eventuell
noch
kommen. Ja, wo?
Filter bei.
Ja, okay, Filter bei, API, Configuration, sonst was. So Sachen, das meinte ich nicht. Ich meinte nicht thematisch, sondern so nach dem Motto so, das ist halt so und das wird wahrscheinlich sich auch nicht mehr ändern. Und das sind Sachen, die wahrscheinlich einfach noch nachkommen. Weil das ist ja das, was die meisten Leute interessiert.
Ja, du meinst nicht
die... Und es war so ein Punkt drin, den müsste ich jetzt ganz schnell wieder rausfinden. Sowas wie Data-Driven Attribution ist eine Default Attribution in GA4. Ist das eine Limitation? Vorher war
es
Last Non-Direct Click.
Das
war eine Limitation.
Das ist Need to Know.
Das ist eine Änderung, ja? So, das ist vielleicht eine Stolperfalle, wenn man andere Erwartungshaltung hat, aber ich halte das nicht für eine Limitation. Zumal ich es ja umstellen kann. Es ist ja eigentlich eine Verbesserung. Ja. Aber ansonsten, ich fand diese Liste sehr hilfreich, weil sie erstens, glaube ich, gepflegt wird. Also es könnte sein, dass irgendwann mal mehr als diese Punkte draufstehen, würde ich erwarten. Ich behalte auf jeden Fall im Auge. Und weil ich jedem sage, der sich jetzt mit Google Analytics 4 schon auseinandersetzt und so weiter, einer meiner Tipps ist, kenne den Feind. Das heißt, schau hier rein. Schau in das Ding, was wir letztens schon mal hatten von Matteo Zampo.
Ja, die Shitlist. Ja,
diese inoffizielle Google-Sheet mit allen möglichen Fehlern.
Meinst du so Google Shitlist?
Kenne diese Sachen einfach. Das spart dir enorm Zeit. Weil jemand sich die Mühe gemacht hat, all die Dinge, wo er drüber gestolpert hat, schon auf irgendeine Liste zu schreiben. Seien es jetzt Fehler oder so Sachen wie hier, die vielleicht nicht alle Limitations, teilweise auch Unterschiede sind. Aber so Listen haben einen Wert. Ich finde gut, dass es die gibt. Ja.
Ich dachte, das hätte hier gestanden, was ich jetzt sagen wollte.
Was wolltest du denn sagen?
Also erstmal Page Location 300 Characters. Reicht das bei dir? Bei den meisten Seiten, wenn man die Parameter wegschneidet, ja.
Boah, ey, hab ich mich noch gar nicht im Detail mit auseinandergesetzt, ja. Weiß ich nicht. Weil ich zum Beispiel gerne Parameter einfach weglasse.
Mhm.
So furchtbar lange URLs habe ich nicht. Aber das kann bei dem einen oder anderen Kunden, könnte das wirklich.
Ja, früher habe ich einfach eine eigene Dimension geschrieben, dann darfst du auch nicht mehr. Wegen der Kardinalität.
Ja, genau. So nutzt Ich habe auch gerne einen Timestamp gehabt, ne? Den musste ich mir schnell abgewöhnen.
Timestamp immer gern genommen. Eigene Session-ID. Weg damit. No. So, aber eine andere Frage, weil wir da hier gerade sind. Ich habe irgendwo gelesen, würde hier auch drauf passen, dass wenn du den Server-Side Google Tag Manager benutzt, dass du die Container-Server-URL benutzt, wo du es hinschickst und zusätzlich den Parameter Server-Location oder so, wo man es früher reinschreiben musste.
Ach so,
Transport-URL, dass man in beide Punkte reinschreibt, weil die eine nicht immer genommen wird.
Echt? Oh, ich habe festgestellt, dass wenn du Transport-URL einträgst, dann funktioniert es teilweise nicht richtig. Du musst es unbedingt rausnehmen,
Hatte ich irgendwo.
Wenn du diese andere Option aktivierst. Jetzt haben wir sehr unterschiedliche
Erfahrungen. Nee, ich habe es nur irgendwo gelesen. Ich hätte es jetzt hier gelesen, aber scheinbar nicht.
Ja. Also ich hatte einen Kunden, wo das einfach nicht funktioniert. Und dann habe ich gesagt, ja, du hast noch eine Transport-URL drin. Ne? Sagt ihr, ja. Solltest du rausnehmen, die Option aktivieren, URL da eintragen und schwupp, lief's. Ja. Ne? Also,
man weiß es nicht.
Vielleicht wäre es okay gewesen, die Transport-URL drin zu lassen als Backup. Auf jeden Fall, als Feld alleine reicht es bei ihm zumindest nicht aus. Muss ich immer sagen, bei ihm, wenn ich so auch die Erfahrung gemacht habe, dass Dinge, die bei dem einen nicht funktionieren, nicht automatisch bei dem anderen auch kaputt sein müssen.
Ja.
Was ja eigentlich eine gute Nachricht ist. Man kann sich nur auf nicht mal mehr auf Fehler kann man sich verlassen. Worauf soll man sich denn heute noch verlassen? So, wo waren wir? Ach so, genau, ja. Wo wir ja von Kardinalität geredet haben. Wir sind heute voller guter Überleitung, das ist aber versehentlich. Um Kardinalität in sowas wie der Page Location zu minimieren, war ich auch vorher schon immer ein großer Freund davon, sowas wie das Page-Feld damals zum Beispiel zu überschreiben. Wenn wir jetzt mal bei Universal Analytics bleiben, wo man noch diese tolle, gute Konfigurationsvariable hat.
Page und auch den Referrer.
Möglicherweise auch den Referrer, aber ich habe das vor allen Dingen für die Page oft genutzt, dass ich sage, ich nehme eine kontrollierte Version der Page. Ich hatte sogar einige Kunden, die haben mir ja die Wunschversion der Page einfach in den Data Layer geschrieben, Träumchen, ne? So, dass also mit irgendwelchen Parametern, mit denen du nichts zu tun haben willst, die sind dann einfach nicht dran. Und bei GA4 und eben auch angesichts des Kardinalitätsproblems sah ich mich befleißigt, auch da schnell der Location ein wenig mehr Kontrolle angedeihen zu lassen. Und dazu habe ich gedacht, gibt es bestimmt jede Menge Templates. Und ja, es gibt jede Menge Templates, die URLs sauber machen. Die einen nehmen PII raus, die anderen nehmen Parameter raus. Ich möchte gerne beides machen und wollte keine zwei Templates verwenden. Und deswegen habe ich noch ein hundertstes Template zum URL sauber machen geschrieben. Client-seitig, nicht serverseitig, weil es eben auch darum gehen soll, auch aus einem ganz normalen client-seitigen Tracking saubere URLs an Google Analytics 4 zu senden. Und dieses Template ist überraschend schnell in der Template Gallery erschienen. Ich habe, glaube ich, einfach einen günstigen
Zeitpunkt. Ja, auf jeden Fall.
Nach ein paar Tagen war es da.
Ich habe dann noch.
So, und ihr dürft das auch nutzen und wir haben es verlinkt.
Ja, ich habe noch einen Punkt für, solltet ihr den Google Server Tag Manager Container benutzen, cleant die URL nicht clientseitig. Weil dann die Google Click ID etc. Und wenn ihr sowas alles rausschmeißt, dann kommt nichts mehr an.
Nee, genau, du musst dir überlegen.
War nur hier Service
Hinweis. Es gibt Parameter, die sollte man whitelisten. Ja. Ne? So.
Service Hinweis, Google Click ID hilft enorm. Du hattest früher zwei Felder bei Universal. Du konntest das angezeigte Feld konntest überschreiben, die Dimension Seite. Und trotzdem gingen die Parameter durch für Google Click ID und so. Ist das aber nicht mehr so, oder?
Ja, weil du Page hast und du konntest damals auch schon Location überschreiben. Ja,
ist das bei GA4 immer noch
und so? Da haben wir mal sowas gesagt wie Don't mess with Location. Lass da lieber die Finger von.
Und jetzt müssen wir Location überschreiben, ne?
Und jetzt müssen wir Location überschreiben, weil wir eigentlich keinen Page-Path haben. Vielleicht kriegen wir ja noch. Ja,
kommt alles wieder. Aber ich hätte jetzt gerne Applaus eingespielt, aber wir haben ja keine lustigen Geräte, die hier Applaus machen oder so. Für dich, für dein Template. Mhm. Okay, weiter geht's.
Alles klar. So.
Ja.
Jetzt. Ach, auch was ich aufs Auge gedrückt habe. Entschuldigung.
Nee, alles gut.
Beim Umsortieren. Ja. Es ist wie immer ein JavaScript-Kurs halt. Den musst du jetzt nicht gemacht haben. Ich habe den wenigstens mal angefangen.
Ja, ich meine, ich hätte den schon mal gemacht.
Ja.
Lohnt sich auf jeden Fall. Also JavaScript ist auf jeden Fall wichtig. Man muss nicht Websites bauen mit JavaScript lernen, um in Analytics da was zu machen. Aber
nein, um die grundlegenden Konzepte zu verstehen, ist nicht unhilfreich.
Ja, aber man muss dafür nicht irgendwie React lernen oder Angular oder Websites damit bauen, sondern tatsächlich nur programmieren lernen.
Nein, gutes, altes, plain, vanilla JavaScript ohne irgendwelche Frameworks, das hilft. Und damit jetzt auch das alles, was wir gestammelt haben, einen Sinn ergibt, der vorletzte Link in unseren Fundstücken ist ein Link zu einem JavaScript-Kurs bei freecodecamp.org. Wie der Name schon vermuten lässt, kostet der euch nichts außer eurer Zeit. Der ist ganz schön interaktiv, man kann die einzelnen Lektionen da durchprügeln. Wenn man sich angemeldet hat, kann man auch seinen Fortschritt speichern. Ich fand den empfehlenswert, einfach schon deswegen, weil der bei Simo Ahava im Newsletter war und wenn Simo einen Kurs empfiehlt, kann man das einfach machen. Er hat es nicht ganz ohne Hintergedanken gemacht, weil er sagt so, mach den Kurs, das ist eine gute Vorbereitung für den JavaScript for Marketers-Kurs, den ich demnächst anbiete. Weil ich fange auch nicht bei ganz null an. Sinnvoll. Ja, so. Aber es ist eben genau dann, er hat sich einen rausgesucht, von dem er denkt, dass das für Leute ist, die bei ganz null anfangen. Und ich fand, da ist der auch sehr passend für. Ja. Habt ihr zumindest mal reingeschaut. Also wenn ihr jetzt euch aufschlauen wollt, so im Sommerloch oder im schlechten Wetter oder
was. Da hätte ich noch einen Praxistipp. Lektion 2, glaube ich, Declare JavaScript Variables. Wenn dir das Konstantenfeld im Google Tag Manager zu kurz ist, dann kannst du dir auch einfach eine JavaScript-Function bauen, die dir das gleiche zurückgibt als Variable.
Ja. Dann aber aufpassen mit CSP.
Darfst du keine Eval benutzen? Nee, vorher nicht. Vorher wäre es Problem gewesen, wenn sie eine JavaScript-Variable ist. Also wenn ihr eine Konstante habt, nee, das ist doch egal.
Nee, Konstante geht, aber wenn du jetzt sagst, oh, das passt nicht in meine Konstante, nehme ich jetzt eine JavaScript-Variable und plötzlich kommt da Undefined statt ein langer String zurück, kann das auch schlecht sein.
stimmt. Überall eine Herausforderung.
So, damit begeben wir uns noch wie immer zum Abschluss in die Simo-Ecke, bevor wir dann zu den anderen Themen überleiten, den schlecht vorbereiteten. Und zwar hat Simo diesmal in seinem Blog auch wieder was rausgehauen in den letzten Wochen, so dass wir hier keinen Leerstand vermelden müssen. Es ist allerdings wieder sehr speziell und es hat wieder was mit Server-Side Google Tag Manager zu tun, ist aber wurscht. Finde ich nämlich ein sehr praxisnahes Ding. Es geht darum, was muss ich eigentlich jemandem an Rechten zugestehen in meinem Projekt, damit der zum Beispiel für mich in meinem Google Cloud Plattform Projekt, was mir als Website-Inhaber gehören sollte, dann helfen kann, um den Server-Side Google Tag Manager einzurichten, zu administrieren und such things. Insofern für all die Leute, die für andere Leute Google Tag Manager administrieren wollen, serverseitig, oder umgekehrt in der Situation sind, jemanden dahin einladen zu müssen, ohne jetzt das ganze Projekt freizugeben und zu sagen, ja, hier ist mein Login für meinen Google-Account und kauft dir doch was, für den ist diese Anleitung.
Ja.
Und das war's schon.
Da sind wir durch.
Damit sind wir durch.
Dann noch Termine.
Hier wäre jetzt eine Podcast-Empfehlung. Ich hatte auch einen Kandidaten, aber ich bin einfach nicht dazu gekommen, den zu
dann
hören.
Dann sagen wir den auch nicht.
Das verschieben auf nächsten Monat.
Dann sagen wir den auch nicht.
Nee, dann sagen wir den auch nicht. Vielleicht ist der scheiße, glaube ich aber nicht.
Okay.
So. Aber Termine hätten wir. Und zwar, da wir den ja jetzt zeitnah hier dieses Ding raushauen, können wir noch hinweisen auf das Measure Camp Berlin am 25.06. Nutzt aber nichts, wenn du kein Ticket hast, fürchte ich. Ich glaube, da sind jetzt keine Ticketwellen mehr geplant, weil es ist ja nun bald schon der 25.06. Von hier aus gesehen in 5 Tagen, von da, wo du es hören kannst, wahrscheinlich maximal noch 3 Tage. Würde ich vermuten. Aber als Ersatz gibt es wieder Meetups im echten Leben. Das finde ich sehr schön. Und unter anderem gibt es auch Meetups von den Analytics Pioneers. Und wir verlinken euch eine halb hilfreiche Seite, wo ihr erst auf einer Karte eure Stadt suchen müsst. Dann könnt ihr da draufklicken und dann könnt ihr gucken, wann da was ist. Ich würde mir wünschen, es gäbe eine Tabelle, wo einfach alle Meetups drinstehen. Vielleicht gibt's sowas ja irgendwann nochmal. Dann könnte man entscheiden, habe ich da Bock oder nicht. Für die Leute aus meiner Region, für Köln wird es zu spät sein, weil das wird am Tag der Veröffentlichung dieser Folge dann abends schon.
Ja, ist doch eher Bonn als Köln, würde ich sagen. Hennef ist eher Bonn.
Ja, wart in Hennef oder was? Mhm, ne?
Ja.
So, aber der 14.06. in Düsseldorf vielleicht, wenn ihr euch dahin traut. Wenn ihr Kölner seid, kann ich verstehen, wenn ich euch da nicht sehe. Alle anderen sind unentschuldigt und sind angehalten, am 14.06. nach Düsseldorf zum Pioneers Meetup zu kommen. Ich werde einen kleinen Vortrag halten über die Vorzüge von Google Tag Manager Templates. Diesmal aber sehr clientseitig gehalten, der Vortrag. Hat gar nichts mit Server-Side zu tun. Keine Angst. Und dann steht, also aus meiner Perspektive, als nächstes die Campix an, am 4. und 5.07. Da werde ich auch sein und irgendwas erzählen zu GA4. Was hoffentlich nicht zu sehr wie ein Rant ist, weil ich habe mich dazu diszipliniert, nicht nur 10 Stolperfallen, sondern auch 10 gute Dinge über Google Analytics 4 zu sagen und noch 5.
Da sind auch, das ist auch bei mir, ist das Hassliebe.
Ich hab das zusammen. Also das steht. Ja. Haut hin. Ich werde nicht nur meckern. Also
ist gut. Nö, sind auch schöne Sachen dabei.
Ja. Das sind so die nächsten Dinge, die anstehen. Habt ihr Termine, teilt sie uns mit. So.
Also meinst du öffentlich hier, nicht jetzt die privaten Termine oder so?
Ja, nee, so, hat jemand irgendwas, was man hier mal so, ne, also bevor dann nachher wieder Gemecker kommt, so, Julian, wenn du das hier hörst, ne? einfach mal mitteilen.
Okay, dann wenn ihr Feedback habt, wisst ihr auf termfrequenz.de, Beyond Pages, Markus, wir haben jetzt den Abspann sozusagen laufen, gerne auch über LinkedIn, über alle anderen Sachen, ihr kennt uns, ihr wisst, wo ihr uns kriegst. Und ich würde sagen, das war's für heute. Vielen Dank fürs Zuhören.
Genau.
Und wir sehen uns beim, oder hören uns beim Ding des Monats.
Bis
dann. Ciao.
Ciao.